Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie hier bei Radio Neue Hoffnung herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Ein bedeutender Theologe sagte, wenn die Gemeinde Jesu das wichtige Thema der Eschatologie vernachlässigt, betreibt sie nur noch Innenschau. Aber nur durch die Außenschau im Fokus auf das Kommen des Herrn Jesus wird die Gemeinde ihrer wirklichen Aufgabe gerecht. Davon handelt dieses Buch. Es behandelt die biblische Grundlage und Lehre der Naherwartung und zeigt auf, welche Konsequenz diese Erwartungshaltung auf das Leben des einzelnen Christen und die Gemeinde haben sollte. Hören Sie heute aus dem Buch Leben in der Naherwartung von Norbert Lied den dritten Teil des ersten Kapitels. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Der Verlauf der Geschichte. Assur, die Assyrer, war ein äußerst brutaler Militärstaat. Unter Tiglath-Pileser III. Von 746 bis 727 vor Christus wurden die Assyrer zur Großmacht. Sie unterwarfen unter anderem Alt-Babylon, die Aramäer, die Syrer, Meder und später auch die Ägypter. 722 vor Christus führten sie unter ihrem Herrscher Salmanassar, dem Sohn Tiglath-Pilesers III., einen Teil der Bevölkerung des Nordreiches Israel, das Zehn-Stämme-Reich, in die Gefangenschaft. Davon lesen wir in 2. Könige 17, die Verse 3 bis 6 und 2. Könige 18, die Verse 9 bis 12. Es gelang den Assyrern aber nie, Jerusalem einzunehmen, im Südreich Juda. Gott hatte sich nämlich zu dem frommen jüdischen König Hiskia gestellt und ihm diesbezüglich eine Verheißung gegeben, die wir in 2. Könige 19, die Verse 32 bis 37 nachlesen können. Nach der Unterwerfung Alt-Babylons durch die Assyrer entstand mit der Zeit ein neubabylonisches Reich. Dieses neubabylonische Reich verbündete sich mit den Medern. Die Meder waren ein Stamm, der das medisch-persische Hochland bewohnte, heute Iran. Die Meder waren den Assyrern tributpflichtig. Doch dann besiegten sie zusammen mit den Neubabyloniern Assyrien. Später wurden die Meder Teil des Persischen Reiches unter König Kyros oder Kyrus. Sie richteten sich gegen das Babylonische Reich und eroberten zusammen mit den Persern Babylon. Die neubabylonische Weltherrschaft begann mit der vollständigen Zerschlagung des Assyrischen Reiches. Diese Zerschlagung war auch der Beginn der 70 Jahre für Babylon. Deshalb gilt es herauszufinden, wann genau diese vollständige Zerschlagung Assyriens durch die Babylonier erfolgte. Und hier kommt das anfangs erwähnte Tontäfelchen im British Museum ins Spiel. Die Chronologie des babylonisch-assyrischen Krieges gilt durch historische Fundstücke der babylonischen Chroniken auf Tontäfelchen als gesichert. Teil dieser Chroniken sind das sogenannte zweite und dritte Fragment, die Chronik BM 25127 und besagte Chronik BM 21901. BM 21901 dokumentiert die Jahre 616 bis 609 vor Christus. Es handelt von den Kämpfen im Norden Mesopotamiens, im assyrischen Stammland. Aus ihm wird ersichtlich, wie der babylonische König Nabopolassar im Jahr 616 vor Christus mit seinen Truppen entlang des Euphrats in Richtung Nordwesten vorstieß. In Gablini besiegte er die Assyrer und er gelangte bis zum Fluss Balihu. Danach kehrte er nach Babylon zurück. Im gleichen Jahr fügten die babylonischen Streitkräfte den Assyrern eine Niederlage bei Arafat zu, auch Kirkuk genannt. 615 vor Christus unternahmen die Babylonier bereits den ersten Versuch, die Stadt Assur einzunehmen, was ihnen allerdings nicht gelang. Ein erster babylonischer Vorstoß nach Ninive, der glanzvollen Hauptstadt des Assyrischen Reiches, erfolgte im Sommer 614 vor Christus. Ob es zu einem tatsächlichen Angriff auf die Stadt kam oder nicht, ist wegen einer Bruchstelle im Tontäfelchentext nicht mehr auszumachen. In diesem Zeitraum verbündeten sich die Meder mit den Babyloniern. 614 vor Christus nahmen die Meder im Alleingang die Stadt Assur ein und verwüsteten sie. Trotz der vielversprechenden Erfolge kamen im darauffolgenden Jahr die Operationen gegen Assyrien fast zum Stehen. Warum die Babylonier und Meder dem Assyrischen Reich nicht sogleich den Todesstoß versetzten, sondern ihm Zeit gaben, sich zu erholen, kann nur vermutet werden. Die babylonische Chronik sprach von Aufständen, mit denen Nabopolassar konfrontiert war. Denkbar ist auch, dass die Meder in dieser Zeit verhindert waren und die Babylonier noch nicht stark genug, um die Hauptstadt Ninive im Alleingang in die Knie zu zwingen. Jedenfalls wäre es nach Gottes Plan zu früh gewesen, Assyrien zu erobern, denn der Herr hatte etwas Präziseres vor. Dennoch ließ die Belagerung Ninives nicht lange auf sich warten. Die babylonische Chronik berichtet, dass im 14. Jahr des Königs Nabopolassar dieser und der König der Meder, Kiaxeres, mit vereinten Kräften gegen die prestigeträchtige Residenzstadt vorgingen. Die Belagerung dauerte vom Monat Simanu, Sivan, bis zum Monat Abu oder Ab. Das war von Juni bis August 612 vor Christus. Ninive wurde zerstört und geplündert und der assyrische König Sin-Sara-Iskun kam zu Tode. Die Meder zogen sich nach der Plünderung mit ihrer Beute in ihr Land zurück, während die Armee des babylonischen Königs Nabopolassar bis Nisibina, heute Nusaybin, in den Westen vorstieß. Nabopolassar selbst blieb in Ninive, um seine Herrschaft abzusichern. Trotz der Einnahme Ninives war der babylonisch-assyrische Krieg noch nicht zu Ende. Wahrscheinlich Ende 612 vor Christus, vielleicht auch erst Anfang 611 vor Christus, erneuerte ein gewisser Assurbanipal II. In Harran ein assyrisches Königtum. Harran liegt im Nordwesten von Mesopotamien und ist identisch mit dem alttestamentlichen Haran. Vergleichen Sie dazu 1. Mose 11, Vers 31 und 1. Mose 12, Vers 4. Es gehörte vermutlich seit dem assyrischen König Salmanassar III., der von 859 bis 824 vor Christus lebte, zu Assyrien und war eine Provinzhauptstadt. Es existiert ein Brief von Nebuchadnezzar II., dem Sohn Nabopolassars, in dem er schreibt, der König Nabopolassar und eine starke Kraft von Medern seien nach Haran gegangen. Dieser Brief wird auf die Zeit 610-609 vor Christus datiert und scheint zu belegen, dass man in Haran nicht gerade mit einem ohnmächtigen Gegner rechnete. Die babylonische Chronik BM 21901 berichtet, wie die assyrischen Truppen beim Heranrücken der Babylonier im Jahre 610 vor Christus von Haran flohen. Aller Wahrscheinlichkeit nach überquerten sie dabei den Euphrat und flohen in das etwa 90 Kilometer westlich gelegene Karkemisch. Im 17. Jahr Nabopolassars vermerkt die babylonische Chronik die letzten Ereignisse des babylonisch-assyrischen Krieges. Im Monat Duuzu oder Tammuz genannt des 17. Regierungsjahres Nabopolassars, also im Juni, Juli 609 vor Christus, startete Assurbanipal II. Zusammen mit einer großen ägyptischen Armee eine Offensive auf das von den Babyloniern besetzte Haran. Doch dieser Angriff blieb erfolglos. Sehr wahrscheinlich steht dieses Geschehen im Zusammenhang mit den Ereignissen, die in 2. Chronik 35 berichtet werden. In Vers 20 lesen wir dort, nach alledem, als Josia das Haus des Herrn wiederhergestellt hatte, zog Necho, der König von Ägypten, herauf, um bei Karkemisch am Euphrat eine Schlacht zu liefern. Und Josia zog aus ihm entgegen. Wie bereits erwähnt, lag Karkemisch nur 90 Kilometer westlich von Haran. Offensichtlich waren die assyrischen Truppen beim Herannahen der Babylonier nach Karkemisch geflohen. Dorthin kamen jetzt die Ägypter, um zusammen mit den Assyrern das von den Babyloniern besetzte Haran anzugreifen. Karkemisch war sozusagen die letzte assyrische Bastion. Josia, König des Südreiches Juda, befürchtete, dass eine Allianz zwischen Ägypten und Assyrien, wenn sie denn Babylon besiegen würden, eine zukünftige Gefahr für Juda bedeuten würde. Deshalb entschloss er sich, dem Pharao entgegenzutreten. Die ägyptische Armee kam wahrscheinlich mit Schiffen in Akko an. Von der Küste drangen sie nach Osten ins Tal Megiddo vor, was auf dem direkten Weg nach Karkemisch lag. Dort stellte sich ihnen der judäische König Josia im Kampf entgegen. Dabei wurde er schwer verwundet und verstarb schließlich in Jerusalem. Davon lesen wir in den Versen 22 bis 24. Gott, der alle Kriege lenkt, so wie es in Psalm 46, Vers 10 steht, wollte nicht, dass die Babylonier durch die Ägypter und Assyrer besiegt werden. Vielmehr wollte er aus heilsgeschichtlichen Gründen Babylon zur Weltmacht aufsteigen lassen. Deshalb mussten die Ägypter und Assyrer durch die Babylonier besiegt werden und nicht durch Josia. Das war wahrscheinlich der Grund, warum es Josia nicht gelingen durfte, die Ägypter aufzuhalten. Darum sagte Pharao auch das eigentümliche Wort in 2. Chroniker 35, Vers 21. Was habe ich mit dir zu schaffen, du König von Juda? Nicht gegen dich ziehe ich heute, sondern gegen ein Haus, das mit mir im Krieg liegt. Und Gott hat gesagt, ich solle eilen. Lass ab von Gott, der mit mir ist, damit er dich nicht verderbe. So zogen die Assyrer und Ägypter 609 vor Christus gegen das von den Babyloniern besetzte Haran. Der Sieg der Babylonier markierte den Anfang der babylonischen Weltherrschaft. Der letzte Widerstand Assyriens war gebrochen. Es war der Auftakt der von Gott festgelegten 70 Jahre. Einige Jahre später, etwa 604 vor Christus, kündigte Jeremia diese Zeitspanne an. In Jeremia 25 die Verse 9 und die Verse 11 bis 13. Die Chronologie sieht wie folgt aus. 616 vor Christus, erste Siege der Babylonier über die Assyrer. 614 vor Christus fiel Assur. 612 vor Christus fiel Ninive. 610 vor Christus wurde Haran von den Babyloniern besetzt. 609 vor Christus versuchten die Ägypter und Assyrer von Karkemisch aus Haran zurückzuerobern. Der Versuch scheiterte. Assyrien oder was davon noch übrig geblieben war, verschwand sank und klanglos von der Bildfläche. Babylon war somit ab 609 vor Christus uneingeschränkte alleinige Weltmacht. 605 vor Christus wurde Jerusalem von den Babyloniern das erste Mal besetzt. Es kam zur ersten Wegführung der Juden, worunter sich auch der Prophet Daniel befand, beschrieben in Daniel 1, Vers 1. 597 vor Christus kam es zu einer weiteren Wegführung aus Juda. Unter den Weggeführten war auch Hesekiel, beschrieben in Hesekiel 1, Vers 2. 586 vor Christus wurde Jerusalem zerstört und es kam zu einer weiteren Deportation von Juden. 582 bis 581 vor Christus kam es zu einer vierten Wegführung, beschrieben in Jeremia 52, die Verse 27 bis 30. 539 vor Christus wurde Babylon vollständig von den Persern erobert, beschrieben in Daniel 5 und Daniel 6. 538 vor Christus erging der Erlass des persischen Königs zur Rückführung der Juden in ihre Heimat und zum Wiederaufbau des Tempels. Davon lesen wir in Esra 1, die Verse 1 bis 4. Die freie Online-Enzyklopädie Wikipedia bestätigt das Ende Babylons im Jahre 539 vor Christus und schreibt zu diesem Jahr: In seinem 17. Regierungsjahr 539 bis 538 vor Christus wurde der babylonische König Nabonid durch den achämenitischen König Kyros II. Nach mehreren Schlachten geschlagen. Am 16. Tasritu, 6. Oktober, marschierte das persische Heer in Babylon ein und besiegelte das Ende des Neubabylonischen Reiches sowie das Ende der politischen Eigenständigkeit Babyloniens. 609 vor Christus bis 539 vor Christus, genau 70 Jahre. Damit erfüllte sich das Wort des Herrn über die babylonische Weltherrschaft hundertprozentig. Und die Archäologie sowie die weltliche Geschichtsschreibung bestätigt dies. Jeremias, beschrieben in Jeremia 25, die Verse 9 und die Verse 11 bis 13, sowie Jeremia 29, die Verse 10 bis 11, sowie Zacharias, in Sacharja 1, Vers 12 beschrieben, durch Gottes Geist inspirierte Weissagungen erwiesen sich als wahr. Die vollständige Eroberung und Vernichtung Babylons im Jahr 539 vor Christus und der Erlass des persischen Königs Kyros bzw. Kyrus zur Rückführung der Juden in ihre Heimat, beschrieben in Esra 1, die Verse 1 bis 4, im Jahr darauf, 538 vor Christus, waren eine haargenaue Erfüllung biblischer Prophetie. Etwa 170 Jahre bevor Kyros bzw. Kyrus auftrat, ließ Gott bereits vom Propheten Jesaja niederschreiben in Kapitel 46, die Verse 9 bis 13, Gedenkt an das Frühere von der Urzeit her, dass ich Gott bin und keiner sonst. Ein Gott, dem keiner zu vergleichen ist. Ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Ich berufe von Osten her einen Adler und aus fernen Ländern den Mann meines Ratschlusses. Ja, ich habe es gesagt, ich führe es auch herbei. Ich habe es geplant und ich vollbringe es auch. Hört mir zu, die ihr ein stolzes Herz habt und fern von der Gerechtigkeit seid. Ich habe meine Gerechtigkeit nahegebracht, sie ist nicht fern, und meine Rettung lässt nicht auf sich warten. Ich will Zion Rettung geben und für Israel meine Herrlichkeit. John MacArthur erklärt zum von Gott erwählten Mann aus fernen Ländern, Vers 11, dieser Mann war Kyros, den Gott berief, Babylon zu erobern und einen Überrest Israels heimzuschicken. Und Jesaja nannte ihn inspiriert durch den Heiligen Geist sogar bereits beim Namen. Jesaja 45, Vers 1 und die folgenden Verse, so spricht der Herr zu Kyros. Und das 170 Jahre vorher, noch vor der babylonischen Weltherrschaft. Kyros, der ein heidnischer König war und somit den Gott Israels nicht kannte, diente ihm dennoch, indem er dazu beitrug, dass sich Gottes Wort erfüllte. Um der göttlichen Erwählung Israels willen musste er das Volk Gottes in seine Heimat entlassen. Der Allmächtige bewegt und lenkt die Weltpolitik so, dass sie seinem Willen entsprechen muss und er mit seinem Volk zum Ziel kommt. Esra 1, Vers 1 und die folgenden Verse. Wie Gott es durch Jeremia vorausgesagt hatte, wurde Juda während der 70 Jahre babylonischer Weltherrschaft aus seinem Land weggeführt und nach den 70 Jahren wurden die Juden wieder zurückgeführt. Es sollte wieder ein Volk Israel im Land Israel geben und das ist eine atemberaubende Wahrheit. Der Sinn biblischer Prophetie. Es ist erstaunlich, wie Gott die Geschicke der ganzen Weltgeschichte in Händen hält, um seinen Heilsplan zu verwirklichen. Die Weltreiche müssen unbewusst und ungewollt dazu dienen, Gottes Wort zur Erfüllung zu bringen. Dieses Wissen tröstet uns auch im Blick auf unsere Zeit. Alle Prophezeiungen über Weltreiche wie Ägypten, Assyrien, Babylon, Persien, Griechenland und Rom dienen einem Zweck. In seinem Brief an die Christen in Kolossä schreibt der Apostel Paulus in Kolosse 1, Vers 16, denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Jesus Christus ist der zentrale Punkt, um welchen sich die ganze Weltgeschichte dreht. Damit Gottes Sohn in die Welt kommen konnte und der Boden für die Verbreitung seines Evangeliums vorbereitet wurde, traf Gott folgende Maßnahmen. Gut 2000 Jahre vor Christus berief Gott Abraham. Dieser empfing den Bund der Verheißungen und das Versprechen des Landbesitzes im Blick auf Jesus. Etwa 1500 Jahre vor Christus wurde das ägyptische Weltreich gestürzt und Israel unter der Führung Moses aus Ägypten geführt. Israel sollte in den Besitz des Landes kommen, in welchem Jesus geboren werden würde. Rund 1000 vor Christus wurde David, aus Bethlehem stammend, König über Israel. Gott bestätigte ihm einen ewig gültigen Bund im Blick auf den Messias. Vergleichen Sie dazu Psalm 89. Nach Salomos Tod wurde das Königreich Israel und Juda in ein Nord- und Südreich geteilt. Um 722 vor Christus wurde das Nordreich von den Assyrern zerstört. Die Israeliten wurden verschleppt und eine Bevölkerung aus anderen Ländern wurde in den Städten Samarias angesiedelt. Dadurch entstanden die Samariter, mit denen sich Jesus bei seinem ersten Kommen sehr beschäftigte. Wir lesen in 2. Könige 17, Vers 24, aber der König von Assyrien ließ Leute aus Babel und aus Kuta, aus Ava, Hamat und Sepharvaim kommen und siedelte sie anstelle der Kinder Israels in den Städten Samarias an. Sie nahmen Samaria in Besitz und wohnten in dessen Städten. 586 vor Christus wurde das Südreich, Jerusalem und der Tempel von den Babyloniern zerstört und die Juden in die babylonische Gefangenschaft geführt. 537 vor Christus kehrten einige 10.000 Juden unter der Herrschaft der Perser aus der babylonischen Gefangenschaft zurück. Davon lesen wir in Esra 2, Vers 64. Um sich wieder im Land Israel anzusiedeln, es wieder aufzubauen und einen neuen Tempel zu errichten. Wir lesen in Esra 1, die Verse 1 bis 3. Im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, damit das Wort des Herrn erfüllt würde, das durch den Mund Jeremias ergangen war, da erweckte der Herr den Geist des Kyros, des Königs von Persien, so dass er durch sein ganzes Königreich auch schriftlich bekannt machen und sagen ließ, so spricht Kyros, der König von Persien. Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben und er selbst hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Juda ist. Wer irgend unter euch zu seinem Volk gehört, mit dem sei sein Gott. Und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist, und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Er ist Gott in Jerusalem. 4 bis 7 Jahre vor Christus wurde Johannes der Täufer als Wegbereiter für Jesu Ankunft geboren. Zur etwa gleichen Zeit kam Jesus zur Welt. Die Weltreiche gelangten im Grunde genommen nur an die Macht, um Christi Geburt vorzubereiten. Sie mussten ungewollt den Plan Gottes für sein Volk erfüllen. Obwohl ihre Absichten negativ waren, mussten sie positiv dazu beitragen, dass sich das prophetische Wort Gottes erfüllte und Jesus geboren werden konnte. Selbst der Ungehorsam Israels vermochte Gott nicht daran zu hindern, seinen Plan umzusetzen. Die Babylonier zerstörten den Tempel und verschleppten die Juden. Dadurch entstand eine neue Sehnsucht im Volk, eine Sehnsucht nach den messianischen Verheißungen, nach Jerusalem und der Rückkehr in die Heimat. So lesen wir im Psalm 137 die Verse 1 und 2 sowie 5 und 6. An den Strömen Babels saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. An den Weiden, die dort sind, hängten wir unsere Lauten auf. Vergesse ich dich, Jerusalem, so erlahme meine Rechte. Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, wenn ich nicht an dich gedenke, wenn ich Jerusalem nicht über meine höchste Freude setze. Die Perser wurden von Gott benutzt, damit die Rückkehr der Juden in ihre Heimat Israel verwirklicht werden konnte. Sie mussten den Tempel neu errichten, in welchem der Herr ein- und ausgehen würde. Das Land musste wieder von Juden bevölkert und die Städte wieder aufgebaut werden, damit Jesus in Israel geboren werden konnte. Deshalb lesen wir in Jesaja 45, Vers 1, 4 und Vers 17 sowie in Jesaja 46, Vers 11: So spricht der Herr zu Kyros, seinem Gesalbten, dessen rechte Hand ich ergriffen habe, um Völker vor ihm niederzuwerfen und die Lenden der Könige zu entgürten, um Türen vor seinem Angesicht aufzutun und Tore, damit sie nicht geschlossen bleiben. Um Jakobs, meines Knechtes und Israels, meines Auserwählten willen, habe ich dich bei deinem Namen gerufen. Und ich habe dir einen Ehrennamen gegeben, ohne dass du mich kanntest. Israel aber wird durch den Herrn errettet mit einer ewigen Errettung. Ihr sollt nicht beschämt noch zu Schanden werden in alle Ewigkeiten. Ich berufe von Osten her einen Adler und aus fernen Ländern den Mann meines Ratschlusses. Ja, ich habe es gesagt, ich führe es auch herbei. Ich habe es geplant und ich vollbringe es auch. Um Israels Willen, um des Planes und Ratschlusses Gottes Willen, im Blick auf die erste Ankunft Jesu, wurde Persien Weltmacht und der persische König Kyros berufen. Die Griechen ließ der Allmächtige zur Weltmacht aufsteigen, damit durch sie die Welt eine universale Sprache, eine Weltsprache erhielte. Ins Griechische wurde nicht zuletzt die ganze hebräische Bibel übersetzt, die Septuaginta. Für die schnelle Verbreitung des Evangeliums war das ein großer Vorteil. Die Römer errichteten eine Weltregierung, die den Frieden sichern sollte. Sie öffneten die Grenzen, errichteten ein neues Straßensystem, welches das Reisen vereinfachte. Dadurch hatte es Paulus als römischer Staatsbürger zum Beispiel leichter, durch die damalige Welt zu reisen. Die Babylonier und Perser bereiteten die Juden für die Rückkehr in ihr Land vor. So wurden in Israel die Voraussetzungen für die Geburt des Messias geschaffen. Nach der Geburt sorgte Gott dafür, dass durch die Griechen und Römer das Evangelium schnell verbreitet wurde. Gleichzeitig gebrauchte er die Weltreiche dafür, dass die Sehnsucht nach dem verheißenen Erlöser vertieft wurde. Die Juden wurden an das Wort Gottes erinnert, das ihnen das Kommen des Retters aus der Linie Davids versprach, was aus dem Zeugnis der Heiligen Schrift klar hervorgeht. Lukas 2, Vers 25 und die Verse 37 bis 38 sowie Lukas 3, Vers 15. Doch als Jesus als Messias auftrat, mussten die Juden bald erkennen, dass er wider Erwarten nicht der militante Erlöser war, der sie mit Macht und Gewalt von den Römern befreien würde. Dieser Jesus war so ganz anders, als die meisten es sich vorgestellt hatten. Er war sanftmütig und demütig. Er heilte die Kranken, suchte die Verirrten auf, tröstete die Trauernden, ging den Zöllnern nach und vergab Sündern. Statt sich gegen Rom zu erheben, sprach er nicht einmal ein Wort gegen es aus. Ganz im Gegenteil. Er heilte sogar römische Soldaten. Er befahl, dem römischen Kaiser Steuern zu zahlen und sich nicht mit Gewalt gegen die Besatzungsmacht aufzulehnen. Die politische Versklavung Israels durch die Römer schien Jesus gar nicht wahrzunehmen. Er ging nie darauf ein. Seine Botschaft war eine ganz andere und meinte etwas ganz anderes. Jesus bejammerte nie das Los durch die heidnischen Unterdrücker Roms und zeigte kein Mitgefühl wegen des harten Jochs. Weil er die Erwartungen, Wünsche und Vorstellungen des Volkes nicht erfüllte, wurde er von vielen von ihnen abgelehnt. Auch die Pharisäer, Schriftgelehrten und Sadduzäer lehnten ihn ab und stellten sich aus Eifersucht aktiv gegen Jesus, weil er so ganz anders war. Sie wiegelten das Volk auf und brachten einen Judas dazu, ihn zu verraten. Die religiösen Führer Israels verbündeten sich sogar mit ihren politischen Feinden, um Jesus umbringen zu können. Markus 3, Vers 6. Sie selber vergaßen oder missachteten die messianischen Verheißungen, die sich in der Person des Jesus von Nazareth erfüllt hatten, und taten sich kurzfristig mit der Besatzungsmacht Rom zusammen, nur um ihn aus dem Weg räumen zu können. Als sie Jesus hätten freisprechen können, achteten sie ihn so gering, dass sie sogar die Verantwortung für seinen Tod übernahmen. Das ganze Volk antwortete und sprach: Sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Da gab er ihnen den Barabbas frei. Jesus aber ließ er geißeln und übergab ihn zur Kreuzigung. Matthäus 27, die Verse 25 und 26. Über die letzten Worte bei der Verurteilung ihres Messias wird berichtet in Johannes 19, Vers 15. Sie aber schrien: Fort, fort mit ihm, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen: Euren König soll ich kreuzigen? Die obersten Priester antworteten: Wir haben keinen König als nur den Kaiser. Jemand bemerkte dazu: Der Himmel war zu Israel gekommen, aber das Volk hatte seinen göttlichen Besucher abgelehnt. Doch diese böswilligen Intrigen und die krasse Ablehnung des Messias Israels und Heilandes der Welt konnte Gott nicht daran hindern, seinen Plan durchzuführen. Selbst das eigenwillige, selbstverschuldete Handeln Israels musste dazu beitragen, dass sich der Plan Gottes erfüllte. Das Evangelium sollte zu allen Nationen gelangen. Diese erstaunlichen Zusammenhänge machen uns Mut, in der Zukunft vor der zweiten Ankunft Jesu nicht zu resignieren. Denn derselbe Gott, der damals bei aller Eigenwilligkeit der Völker die Fäden fest in Händen hielt, damit Jesus das erste Mal kommen konnte, hat auch heute die Fäden fest in der Hand, damit Jesus zurückkehren kann. Die Eigenwilligkeit der Vereinten Nationen, das Handeln der USA oder Europas, die Situation im gesamten Nahen Osten, all das wird letztlich dazu beitragen müssen, dass sich biblische Prophetie erfüllt und der Herr zur Rettung seines Volkes Israel zurückkehren wird. Am Ende müssen sogar der Antichrist und Satan selbst dazu beitragen. Gleicherweise darf auch jeder wiedergeborene Christ wissen, dass alles, was auch immer geschehen mag, ihm zum Besten dienen muss, wenn er Gott von Herzen liebt, dem Herrn vertraut und ihm nachfolgt. So lesen wir es in Römer 8, Vers 28. Jede noch so kleine oder große Begebenheit in unserem Leben, was manchmal auch Schicksal genannt wird, dient einem höheren Ziel im Plan und Ratschluss Gottes für die Seinen.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Buch Leben in der Naherwartung von Norbert Lied hörten Sie soeben den dritten Teil des ersten Kapitels. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole: 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole: 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole: www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.